Ich habe jetzt keine Handzeichen gesehen. Kennt mich jemand nicht? Da hinten. Dann sage ich ganz kurz was zu mir. Mein Name ist Christoph Nick, komme aus der Kirche des Nazareners in Gelnhausen, wo ich jetzt seit 37 Jahren in etwa hingehe. Also seit ich 3 bin. Und also hingegangen wurde am Anfang, ja, und aus dem Passiv wurde dann irgendwann aktiv. Bin da seit jetzt 18 Jahren auch im Vorstand, Schriftführer und Laienprediger nebenbei. Eigentlich bin ich Ingenieur und da auch, ich sag mal, im industriellen Umfeld tätig, so von Montag bis Freitag. Und ich freue mich heute Morgen mal wieder hier zu sein. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal da war, habe ich dann doch gesehen in den Vorbereitungen. Und das letzte Mal hatte ich eingestiegen in eigentlich einen Zweiteiler, weil es einfach sonst zu lange geworden ist, 2 Predigten, dann ist es vielleicht ein bisschen angenehmer für alle. Und ich glaube, es war Juli letzten Jahres, dass ich das letzte Mal da war. Zeit verfliegt, das ist der Wahnsinn. Aber ich denke, es ist vielleicht nochmal ganz gut, nochmal uns alle auf den aktuellen Stand zu bringen, mal kurz zusammenzufassen, was ich damals gesagt hatte. Ich habe euch damals ein Bild, ein Lied eigentlich auch mitgebracht und eine Geschichte zu diesem Lied von Horatio Spafford. Der Horatio Spafford hat ein Lied geschrieben, das im Deutschen mit "Mir ist wohl in dem Herrn" übersetzt wird. Und dieses Lied hat er geschrieben, als wirklich Stürme in seinem Leben getobt haben, wo er wahrscheinlich jeden Grund gehabt hätte, eben nicht zu sagen, mir ist wohl in dem Herrn und ich fühle mich geborgen in dir, sondern eher Gott anzuklagen und anzuschreien und zu fragen, warum lässt du das alles zu? Und dieses Lied habe ich dann, ich sag mal, dazu verwendet, um die Frage in den Raum zu stellen, wie wird man in seinem auch geistlichen Leben so stark wie ein Horatio Spafford? Wie erlangt man eine solche geistliche Reife, dass man auch wenn Stürme toben und auch wenn vielleicht nicht alles so läuft, wie man sich das so vorgestellt hat, dass man dann noch sagt, mir ist wohl in dem Herrn. Und ich habe euch gesagt, dass es am Ende durchaus alles eine Frage des Trainings ist. Menschen, die geistlich so reif sind wie ein Horatio Spafford, und da gibt es ja heute auch noch andere Kandidaten, die haben nicht einfach nur da gesessen oder hatten einen guten Genpool, weshalb sie dann so geistlich reife Persönlichkeiten wurden, sondern sie haben tagtäglich irgendwie daran auch gearbeitet, aktiv, um Gott zu suchen, seine Nähe zu suchen, um auf ihn zu hören. Und das alles ist ein aktiver Prozess. Auch das hier war nochmal ein Bild, was ich damals gebraucht habe. Manchmal stellen wir uns ja so einen Garten vor, ne? Aber so ein Garten, so ein Park, muss man ja eigentlich fast sagen, der bedarf halt Pflege. Der bedarf sehr viel Arbeit und Mühe. Der passiert nicht einfach nur so. Wenn wir so einen Park oder auch einen Garten, und das kennen wahrscheinlich hier der ein oder andere, mal ein Jahr halt nicht pflegt, dann kommen da die Brombeerhecken oder Bäume werfen Ableger dahin, wo man vielleicht eigentlich gerne keinen Ableger. Ein bisschen Zeit und Liebe. Und das letzte Mal, hatte ich schon gesagt, ist, man kann so ein bisschen aus dem Leben von Paulus mindestens 6 Trainingsarten herauslesen. Arten, die oder tägliche Routinen vielleicht auch, die er gelebt hat, die ihn zu einer geistlich reifen Persönlichkeit haben werden lassen. Und wie gesagt, das letzte Mal haben wir nur 2 davon betrachtet, nämlich Einsamkeit und auch das Fasten habe ich damals ein bisschen angeschnitten und Gebet. Und ich glaube, das sind sicherlich die Fundamente, ganz wichtige Trainingsarten, wenn es darum geht, Gott näher zu kommen und geistlich reif zu werden. Und natürlich gehe ich jetzt davon aus, dass es irgendwo ein Wunsch von uns allen ist, dass wir Gott näher kommen. Wenn ich das nicht haben will, dann muss ich natürlich auch nicht trainieren. Aber mein Wunsch wäre auch für euch, dass ihr diesen Wunsch habt. Und heute möchte ich die anderen 4 Disziplinen mal anschauen, nämlich den Dienst, dann auch Großzügigkeit, dann auch das Bibelstudium und am Ende auch Freundschaften. Und diese Liste klingt jetzt erstmal wieder so mit, die Gemeinde, die will wieder, dass ich hier das und das und das und das mache. Man muss tun, man muss hier noch und da noch und es ist nie genug. Davon möchte ich ein bisschen Abstand nehmen. Also ich komme ja nicht von hier, von daher ich kann das glaube ich auch sagen. Ich weiß das nicht, wie bei euch die Situation gerade ist. Aber es ist auch tatsächlich für uns, für unsere geistliche Reife ist es extrem wichtig, dass Glauben etwas Aktives ist, etwas, das wir leben. Und das zeigt sich dann natürlich auch in Dingen, wie man sich einbringt, als Beispiel. Und ich glaube, hier ist der Satan durchaus am Werk in der heutigen Zeit. Meine Frau und ich, wir haben jetzt vor einiger Zeit bei uns in der Gelnhäuser Gemeinde einen jungen Erwachsenenkreis angefangen. Und es ist Wahnsinn, in unserer WhatsApp-Gruppe, da sind irgendwie knapp 30 Leute und wie wenig Leute dann jede Woche da sind. Weil es ist hier mal was und da kommt das dazwischen und hier und da. Wir sind einfach extrem beschäftigt. Und es fängt bei Studenten an. Ich sag mal, ich habe noch in der Zeit studiert, wo man auch immer gesagt hat, oh, Studentenleben, astrein. Ja? Realität sah natürlich auch da auch ein bisschen anders aus. Ja? Aber trotzdem, ich meine, es ist noch nicht mal schlechte Dinge sind. Ich glaube auch, der Teufel versucht uns nicht unbedingt nur mit schlechten Dingen. Er versucht uns einfach auch mit Dingen, die er einfach noch oben drauf packt. Sodass wir gar keine Zeit mehr haben, uns mit unserer geistlichen Reife, mit unserem geistlichen Prozess letztendlich zu beschäftigen. Und da ist manchmal schon zu viel, irgendwie mal abends zusammenzukommen. Geschweige denn, irgendwie mitzuarbeiten. Und auch das sehen wir in unserer Gemeinde. Manchmal ist glaube ich, so ein bisschen das Bild von der Gelnhäuser Gemeinde, das da irgendwie läuft, ne, so irgendwie. Aber wir sehen das durchaus auch, dass es herausfordernder wird, freiwillige Mitarbeiter für Veranstaltungen zu finden, für Dienste zu finden, einfach für Mitarbeit in der Gemeinde, weil es einfach so voll ist, unser Leben. Also lasst uns da vielleicht noch mal kurz hingucken, auch auf das Leben von Paulus. Der Dienst. Paulus schreibt, ich gehe nochmal hier zurück, war ich ja schon im Römer 15, Vers 20 steht, mein Bestreben war immer, die Botschaft da zu verkünden, wo der Name von Jesus Christus noch nicht bekannt war, und nicht auf dem Fundament aufzubauen, das schon ein anderer gelegt hat. Und hier reden wir noch gar nicht über jetzt Dienst, oder Paulus redet noch nicht so über seinen Dienst, es kommt gleich. Aber er legt hier so ein bisschen die Grundlage, was ihn immer angetrieben hat. Nämlich die Botschaft am Ende allen Menschen zu verkünden. Paulus war da ja so ein bisschen, man könnte fast sagen arrogant. Ne? Also wenn man das so liest, so ein bisschen außenstehend, hat er den anderen Aposteln gesagt, ihr bleibt mal hier in Jerusalem und ich übernehme den Rest der Welt. Aber es ist unglaublich, ne? In jeder Bibel findet man eigentlich Karten von seinen Missionsreisen, wo er alles war, was er alles gemacht hat, wie umtriebig er war, wie viele Briefe er geschrieben hat. Er hatte eine klare Vision und Mission und hat im Prinzip sein komplettes Leben diesem Dienst untergestellt. Und da gab es auch durchaus einen Preis dafür zu zahlen, den er bereit war zu zahlen. Da lesen wir dann im 2. Korintherbrief im Kapitel 11 ab Vers 23. Und das ist die Übersetzung Neues Leben. Ich habe härter gearbeitet, wurde öfter ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen ganzen Tag auf dem Meer treibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten, in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Christus ausgaben, es aber nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich vor Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das alles noch nicht genug, lebe ich dazu noch täglich in Sorge um das Wohlergehen der Gemeinden. Es ist jetzt gefährlich, das eigentlich so ein bisschen herauszuziehen, weil es liest sich so ein bisschen wie Prahlerei von Paulus. Man muss es immer im Gesamtkontext natürlich lesen. Und eigentlich war es eher auch als Ermutigung gedacht. Ermutigung an die Gemeinde in Korinth. Und dazu lade ich einfach ein, liest mal die beiden Briefe eigentlich an die Korinther. Lohnt sich auf jeden Fall. Und es war hier keine Prahlerei und ich will es auch nicht so verstanden wissen und auch nicht so interpretieren. Ich möchte eigentlich das nutzen, um nochmal hervorzuheben, welchen Preis Paulus wirklich bereit war, um Dienst auszuführen. Und für uns ist es heute doch sehr bequem geworden. Und wir machen es sehr bequem. Und es ist jetzt auch gar nicht hier in meinen Notizen, aber ich will euch mal kurz auch damit reinnehmen, über was wir gerade auch im Vorstand in der Gönhäuser Gemeinde gesprochen haben. Denn das ist genau dieser Punkt, was ist es uns am Ende auch wert, dem Heiligen zu begegnen. Und wir hatten jetzt gerade nach Ostern so ein bisschen darüber diskutiert. Ne? Eine sehr, sehr alte christliche Tradition ist am Ostersonntag zu Sonnenaufgang einen Gottesdienst zu haben. Gemeinsam diesen Ostersonntag zu beginnen. Und dann dachten wir so, ja, wenn wir sowas machen, ne, dann startet man gleich die Diskussion, oh, muss das sein? Man kann doch auch den Ostersonntag um 11 Uhr oder vielleicht sogar noch später nach einem gemütlichen Brunch beginnen. Oh, irgendwie, wenn ich da um 4 aufstehen muss, ist ja jetzt irgendwie nicht so zeitgemäß. Wer kommt denn da? Oder können wir den Gottesdienst vielleicht auf YouTube stellen, dann kann ich mir den nachher angucken. Und ihr lacht, und es war tatsächlich jetzt hier so ein bisschen auch überspitzt gedacht, aber das ist die Zeit, in der wir leben. Und wenn ich dann sowas sehe, dann fühle ich mich durchaus ein bisschen herausgefordert, wo ich mich dann schon selber frage. Nicht nur, um an seinem Reich zu bauen. Und im Prinzip, ja, wie gesagt, die Gemeinde, das Reich Gottes braucht Mitarbeiter, keine Frage. Aber Mitarbeit ist auch immer ein Werkzeug dazu, während dieser Mitarbeit dem Heiligen, dem Allmächtigen Gott zu begegnen. Und es ist nicht nur ein, man schuftet hier irgendwie, weil es halt dazugehört oder weil es erwartet wird oder damit ich irgendwie eine Checkbox markieren kann, wieder was erledigt, kann ich mich gut fühlen. Es ist auch, um, wie gesagt, mit anderen gemeinsam, im gemeinsamen Dienst Gott näher zu kommen. Während meiner Vorbereitung, und ich hoffe, es wird jetzt nicht zu lang, ist mir dann auch gefallen, ich habe ja eigentlich noch nie auch in den letzten Gemeinden über unsere vergangenen Paxan-Einsätze gesprochen. Und das ist so ein, auch wieder ein Werkzeug, ein Angebot, wie man dienen kann. Und ich habe heute zumindest mal ein paar Bilder mitgebracht und ich, wie gesagt, ich will es gar nicht zu sehr in die Länge ziehen. Aber wir waren mit einem kleinen Team letzten September in Sambia, im südlichen Afrika. Und wir haben dort in einem Vorort von Lusaka, der Hauptstadt, gearbeitet, wo die Kirche echt ein riesiges Gelände hat und auf diesem Gelände einfach auch so eine Art Ministry Center für diese doch sehr arme Gegend, in der halt die Kirche platziert ist, zu bauen. Wir haben da ein Kinderzentrum, wo Kinder im Prinzip in die Schule gehen können, die sonst es sich nicht leisten könnten, in die Schule zu gehen. Und um den im Prinzip diesen Schuldienst auch finanzieren zu können, war die Idee dieser Kirche einen Hühnerstall zu bauen, dann im Prinzip die Hühner zu züchten, zu verkaufen und damit Geld zu verdienen, um einfach da diesen Dienst für die Kinder und das Umfeld finanzieren zu können. So haben wir losgelegt hier mit einem Fundament und ich sage euch, das war mit so die schweißtreibendste Arbeit in dieser guten Woche, weil ich meine, der Boden ist ja im Prinzip Beton und das dann per Hand auszubuddeln, um da das Fundament zu gießen. Es war eine Herausforderung, aber wir hatten es dann gemeistert und dann angefangen auch mit den lokalen Gemeindeangehörigen zu arbeiten. Und auch das ist so ein Aspekt von Dienst. Man lernt immer neue Leute kennen, im Idealfall, und lernt deren Geschichten kennen. Und auch wenn da durchaus Sprache eine Barriere ist, irgendwie schafft man es immer, sich zu unterhalten und sei es mit einem Übersetzer. Und so sind die Mauern dann gewachsen. Das Ganze hat sogar noch einen Raum oder ein Dach bekommen und dann noch den Boden gegossen. Und was auch im Prinzip durch die Projektgelder finanziert wurde, das haben wir dann nicht selber gegraben, das wäre ein bisschen zu tief gewesen, war, dass wir einen Brunnen noch bohren haben lassen. Wurde dann insgesamt 66 Meter tief, bis wir dann auf Wasser gestoßen sind. Das macht man nicht mehr mit dem Spaten, sondern da haben wir dann Profis dran gelassen. Aber das war echt super spannend zu sehen, auch, wie gesagt, was wir als deutscher Bezirk in der Welt alles erreichen oder halt auch bewegen können. So sah das Ganze dann aus. Das war dann der Brunnen im Prinzip, der fertig war. Und dann hier nochmal auch das Team vor den Hühnern. Das war auch ein Highlight, dass wir das wirklich mal da war vorher nichts, bis wir haben am letzten Tag noch die Hühner gekauft und die Wärmelampen und alles und die da rein platziert. Das war ganz toll. Natürlich darf bei sowas auch am Ende so ein bisschen das Sightseeing nicht fehlen. Und deswegen habe ich das jetzt mal so ein bisschen gruppiert. Wir hatten hier vorher die Gruppenfotos vor den Hühnchen im Hintergrund gemacht. Und wir waren dann aber auch nochmal unterwegs. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Hier sind ein paar andere Tiere im Hintergrund. Ja, da hinten liegen 4 Nashörner. Und das war sicherlich auch ein Highlight für alle Teilnehmer, überhaupt mal Nashörner in echt sozusagen, ohne im Zoo, ne, ohne eingesperrt, ganz toll. Und auch dieses Jahr, wenn ihr noch Leute kennt, lade ich einfach dazu ein, es wird dieses Jahr wieder 2 Paxan-Teams geben, einmal nach Georgien, das Team werde ich leiten, und dann noch Rumänien, das wird die Dorlige Schwantner leiten. Wer da jemanden kennt, der da vielleicht geeignet wäre oder selbst irgendwie auch Lust hat, darf sich gerne auch nach dem Gottesdienst mal bei mir melden. Aber, es kommt ein großes Aber, das sind zwar jetzt so Geschichten, aber ich glaube und ich bin davon fest überzeugt, Dienst ist, da muss ich nicht tausende von Kilometern mich an ein Flugzeug setzen. Dienst kann in dieser Gemeinde sein, es kann in der Stadt sein, an Menschen, die Hilfe benötigen. Heißt er noch Chance laden? Gibt es noch? Ja. Das sind ja alles auch Dienste, die man an Menschen tun kann, um ihnen am Ende auch die gute Nachricht weiterzugeben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass auch diese Dinge dazu beitragen, geistlich reifer zu werden und nämlich zu lernen, sich auf Gott auch zu verlassen. Dass man auch merkt, oh, ich muss nicht jede freie 5 Minuten mit irgendetwas füllen, sondern ich kann es mir sogar leisten. Und da kommen wir letztendlich auch schon zum nächsten Thema, die Großzügigkeit. Denn da, wo wir über Zeit weggeben sprechen, sollte man irgendwann auch darüber sprechen, dass man das, was wir von Gott geschenkt bekommen, die Reichtümer, die wir durchaus auch haben in diesem Land, dass wir das auch lernen, Gott seinen Teil zurückzugeben. Wieder im Korintherbrief, ihr merkt, es lohnt sich wirklich, den mal zu lesen, im 2. Kapitel 8 schreibt Paulus: Und nun, liebe Freunde, möchte ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben. Denn ich kann bezeugen, dass sie nicht nur gegeben haben, was sie ohne Not entbehren konnten, sondern weit darüber hinaus und dies aus freien Stücken. Immer wieder baten sie inständig um das große Vorrecht, sich an der Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Ja, sie übertrafen unsere Hoffnungen sogar noch, denn ihre erste Reaktion bestand darin, sich dem Herrn und uns vorbehaltlos zur Verfügung zu stellen, um Gottes Willen zu tun und ganz gleich, was von ihnen verlangt wurde. Deshalb baten wir Titus, der die Sammlung unter euch angeregt hatte, zu euch zurückzukehren und sie zu einem guten Abschluss zu bringen. Eins weiter. Da ihr so reich beschenkt seid, ihr habt so viel Glauben in eurer Gemeinde, gibt es so viele hervorragende Redner, so viel Erkenntnis, so viel Begeisterung und eine so große Treue uns gegenüber, möchte ich, dass ihr euch nun auch bei dieser Sammlung durch Großzügigkeit auszeichnet. Ich sage nicht, dass ihr es tun müsst, auch wenn die anderen Gemeinden große Begeisterung zeigen. Es ist aber eine Möglichkeit, eure Liebe unter Beweis zu stellen. Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Paulus war ein Sparfuchs, muss man sagen. Und wenn wir da mal die verschiedenen Briefe und Geschichten lesen, er hat nie irgendwie in Saus und Braus gelebt und hat auch immer Verschwendung getadelt und bemängelt. Und immer zu Großzügigkeit und zum Teilen, zum Abgeben aufgerufen. Und auch hier stecken ja am Ende wieder zwei Aspekte dahinter. Einmal die Notwendigkeit, und das lesen wir auch in diesem Abschnitt, die Notwendigkeit, dass die Gemeinde damals in Jerusalem gerade irgendwie Bedürfnisse hatte, alleine nicht über die Runden gekommen ist und unterstützt werden musste. Und gleichzeitig hat es diesen und vor allem auch im Vertrauen. Andy Stanley ist ein Pastor in den USA und wenn er über Geben spricht, da sagt er immer, setzt euer Vertrauen nicht in eure Reichtümer, sondern in den, der reich beschenkt. Und dieses reich beschenken ist nicht immer halt nur Geld. Ja, und auch davon muss man ein bisschen abrücken, dass man irgendwie meint, ja, wenn ich jetzt hier meinen Zehnten gebe, dann kriege ich irgendwann 20% von Gott wieder zurück, weil wenn ich hier jetzt treu etwas in die Schale geworfen habe, werde ich draußen auf dem Parkplatz dann das Doppelte finden. Wenn es so funktionieren würde, wäre das natürlich ein betriebswirtschaftliches, sehr interessantes Geschäftsmodell, aber so funktioniert es nicht. Und so reden wir ja auch nicht über die Reichtümer, die Gott schenkt. Ich glaube, Vertrauen zu lernen, dass wir versorgt werden. Vertrauen zu lernen, dass Gott lenkt. Auch, wie gesagt, wenn es manchmal anders kommt, als wir uns das vorstellen. Ich glaube, das ist ein wahnsinniges Geschenk, was wir am Ende auch nur durch Training erfahren und lernen. Und diese christlichen 10% oder die biblischen 10%, möchte ich mal sagen, das ist immer so ein Anhaltspunkt. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt hier eurem Kassierer irgendwie auf den Fuß trete, aber ich glaube persönlich auch, ist es viel wichtiger, mal zu lernen, regelmäßig zu geben und da vielleicht, wenn man das noch nie gemacht hat, mal lieber mit 5% anzufangen und eine gewisse Routine zu entwickeln, als mal einen Monat 10 zu geben und dann zu merken, oh, das ist irgendwie, ich weiß nicht, und dann gar nicht mehr oder sonst wie. Auch das ist, wie gesagt, eine Übung. Und dann kann man sich vielleicht auch irgendwann vorstellen, sogar über 10% zu geben. Und auch das ist so ein bisschen eine Übungssache, wie ich mit Finanzen umgehe, wie ich plane, dass ich vielleicht auch im Privaten einen Haushaltsplan habe, nicht nur für die Gemeindefinanzen, sondern auch als Familie und sowohl einplane zu sparen, zu geben und ich sag mal auszugeben. Und dazu möchte ich euch einfach ermutigen. Plant es ein, macht es zu einer Tugend. Nicht nur aus Pflichtbewusstsein und weil es halt irgendwie verlangt wird, sondern auch um Vertrauen zu lernen. Gott zu vertrauen, dass es am Ende irgendwie reichen wird. Kommen wir schon zum fünften Teil. Und die Punkte 5 und 6, keine Sorge, die werden ein bisschen kürzer werden. Das Bibelstudium. In der Apostelgeschichte 22 da lesen hat, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe. Als sie ihn in ihrer eigenen Sprache reden hörten, wurde es noch stiller. Er fuhr fort: Ich bin ein Jude. Ich wurde in der Stadt Tarsus in Zilizien geboren und wuchs hier in Jerusalem auf. Ich bin bei Gamaliel in die Schule gegangen. Zu seinen Füßen lernte ich, unsere jüdischen Gesetze und Bräuche genau zu befolgen. Ich entwickelte großen Eifer darin, Gott zu ehren. Genau wie ihr alle es heute tut. Paulus war schon immer ein Lernender. Man liest hier so ein bisschen über seine Geschichte. Er ist einer derjenigen gewesen, der bei Gamaliel, einem zur damaligen Zeit recht bekannten und berühmten Lehrmeister, möchte ich es mal nennen, in die Schule gegangen ist. Und er studierte, wie es für solche Persönlichkeiten und Personen üblich war, täglich in der Schrift. Aber er blieb auch ein Lernender. Und das finde ich eigentlich viel, viel wichtiger. In 2. Timotheus 4, im Vers 13, schreibt er dann nämlich später: Und vergiss nicht, mir den Mantel mitzubringen, den ich in Troas bei Carpus zurückließ. Bring auch meine Bücher mit und vor allem die Pergamente. Meine ist ja klar, zur damaligen Zeit war der Informationsträger war halt noch viel tatsächlich Mund zu Ohr und dann irgendwie schriftlich in Büchern und meist halt in Schriftrollen. Und Paulus wollte die bei sich im Gefängnis haben, um weiterzulesen, um weiter zu studieren. Und für mich, ich finde es sehr faszinierend, weil es einfach auch zeigt, man ist eigentlich nie fertig. Auch ein Paulus ist nie fertig gewesen. Er hat weiter studiert und weiter gelesen, sich weiter mit den Schriften auseinandergesetzt. Und wie schwierig ist es da doch für uns, das irgendwie oft noch auch wieder in den Tag reinzupacken und da Gottes Wort auch eine Priorität zu geben. Und dabei haben wir so tolle Werkzeuge. Marianne hat es vorhin gesagt, ne, es gibt vom Bibellesebund und von zig anderen Verlagen Material in verschiedensten Formen, für verschiedene Altersgruppen, für was auch immer. Es gibt es digital. Also es ist ja nicht so, dass das nicht gäbe. Es ist eher die Frage, wie wird es von uns genutzt. Im Römerbrief, im Kapitel 11, heißt es dann weiter: Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste. Denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen. Wie ist Paulus dazu gekommen, dass er so etwas schreiben kann, dass er Gott so auch anbeten kann, auch wenn er es sicherlich nicht einfach hatte? Im Prinzip irgendwann ja im Todestrakt sozusagen auch gesessen und dann Gott doch so sehr preisen. Und ich glaube, durch die Trainingseinheiten, die er halt im Laufe seines Lebens durchgemacht hat, hat er diesen heiligen Gott ganz intim kennengelernt, wo er Vertrauen gelernt hat, wo er das Gute einfach auch gesehen hat, die Allmacht, die Schönheit. Und so konnte er dann in diesem vollen Vertrauen auch einfach nur mal Gott die Ehre geben. und nicht nur Anliegen bei ihm abladen. Wenn wir beten, teilweise auch halt Bibel lesen, Zeit mit Gott verbringen, dann steht häufig das Abladen von unseren Problemen bei Gott ein bisschen im Vordergrund. Zumindest habe ich so den Eindruck und ich erwische mich selber dabei oft. Im Gebet und auch im Bibelstudium geht es aber um Gott. Auch hier wieder hat eine Vorstandskollegin bei uns gesagt, und das fand ich sehr schön, es geht auch darum, mit Gott über Gott zu sprechen. Und nicht nur mit Gott über mich und meine Probleme und meine Sorgen und meine Krankheiten, sondern es geht auch um Gott. Schließen möchte ich mit einem, wie ich finde, durchaus nochmal wichtigen Punkt. Wenn wir diese Metapher des Sports und des Trainings auch nochmal heranziehen, muss man, glaube ich, auch nochmal sagen, dass Glauben eine Mannschaftssportart ist. Ist nichts, was man so alleine im stillen Kämmerlein macht. Auch wenn stille Zeit und sich zurückziehen durchaus natürlich immer mal wichtig ist. Aber ich höre auch immer wieder Leute, ja, ich brauche Kirche nicht, um zu glauben. Würde ich persönlich hinterfragen. Denn ich glaube, wir brauchen einander. Wir brauchen einander, um uns zu ermutigen. Wir brauchen auch Vorbilder, denen wir nacheifern können. Wir brauchen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Ermahner, Leute, die uns, ich sag mal, konstruktiv kritisieren oder mal zurechtweisen. Wieder von Paulus im 2. Timotheus. Der Brief richtet sich an Timotheus, meinen geliebten Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater und Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich. Ich sehne mich danach, dich wiederzusehen, denn ich erinnere mich an deine Tränen bei unserem Abschied. Und ich werde voller Freude sein, wenn wir wieder zusammen sein werden. Auch Paulus war nicht alleine unterwegs. Er hat direkt jemanden mitgenommen auf seine Reise. Und selbst Paulus sagt hier oder spricht von seinen Vorfahren. Er dankte Gott, wie es meine Vorfahren taten. Auch er ist Vorbildern nachgeeifert. Und auch da möchte ich euch ermutigen, euren Glauben nicht irgendwie nur am Sonntag in der Gemeinschaft auszuleben, sondern auch unter der Woche. Und ich finde eure Angebote hier auch wirklich unter der Woche per Zoom einfach gemeinsam zu beten, gemeinsam in den Tag zu starten, so rum, super. Denn es sind immer so ein paar Anknüpfungspunkte, wo man sagt, ja, natürlich kann ich auch in einem alleinigen Gebet in den Tag starten. Auch dieses Gebet wird von Gott gehört. Aber gemeinsam zu beten, gemeinsam anzubeten, vielleicht auch gemeinsam zu fasten, gemeinsam zu lernen, gemeinsam zu dienen, gemeinsam zu geben. Meine Erfahrung ist, es hat einfach nochmal eine ganz andere Qualität und ein ganz anderes Level, als wenn ich das irgendwie alleine mache. Wenn wir uns also nochmal, um zusammenzufassen, die Frage stellen, wie werde ich denn jetzt so reif wie ein Buffett? Wie werde ich denn mal geistlich fit? Wie werde ich denn geistlich auch stärker? Ich bin fest davon überzeugt, dass geistliche Reife am Ende wie ein Muskel ist, der stärker wird, wenn ich ihn trainiere. Aber auch gleichzeitig erschlafft, wenn ich halt denke, wird schon werden. Umso wichtiger ist es, glaube ich, einfach auch dabei zu sein. Und nicht dann zu merken, oh, jetzt muss ich aber mal wieder und in einem Tag irgendwie 5 Kapitel oder 5 Bücher der Bibel zu lesen und dann ist man wieder gut. Ja? Auch da wird die Sportanalogie nochmal zu gebrauchen, wird jeder Trainer sagen, ganz schlecht trainiert, ganz schlechte Idee. Lieber regelmäßig. Und genau das ist der zweite Punkt. Ich glaube, wenn wir unseren geistlichen Muskel stärken wollen und geistlich reifen wollen, dann müssen wir täglich trainieren, wo wir es vielleicht übertreiben. Und dieses Training und dieser Prozess, dass wir geistlich auch reifen, das ist auch kein Zufall. Um nochmal dieses Bild mit dem Park, um darauf zurückzukommen. Sowas passiert ja nicht einfach so, sondern wir müssen uns proaktiv darum kümmern, weil sonst verwildert auch ein Garten. Und wenn wir Paulus Leben nochmal so ein bisschen unter die Lupe nehmen, möchte ich nochmal zusammenfassen, dass da aus meiner Sicht, und wahrscheinlich kann man sogar noch viel, viel mehr Disziplinen da herauslesen, aber dann wäre es noch länger geworden. Also beschränken wir uns mal auf die 6, ja, dass wir sagen, Einsamkeit, ins Gebet, Dienst, Großzügigkeit, das Bibelstudium und am Ende auch die Gemeinschaft mit Gläubigen sind Pfeiler, sind Säulen, die sicherlich dazu auch beigetragen haben, dass Paulus zu der Person geworden ist, von der wir halt heute im Neuen Testament lesen können und dürfen. Das ist nicht einfach so passiert, sondern er hat da einfach auch sehr stark rein investiert. Und damit möchte ich schließen.